SWR 2 Leben. Nachts im Eliaspark von Cottbus. Eine junge Frau sucht eine Bank, auf die wir uns setzen können. Die Antifaschistin möchte über ihre Bürgerinitiative Cottbus Nazifrei berichten. Aber das will gut überlegt sein. Die Stadt ist Hochburg des Rechtsextremismus. Ihre Stimme muss hier nachgesprochen werden.
Weil ich schon finde, dass das, was wir hier besprechen, nicht jeder mithören muss. Falls ich zum Beispiel erwähne, dass ich bei Cottbus Nazifrei aktiv war. Cottbus ist schon auch eine Kleinstadt. Ich kann hier Nachbarinnen treffen, ich kann hier Freundinnen treffen, ich kann hier Neonazis treffen.
Die Frau verwendet das Pseudonym Luise Meyer. Ihr richtiger Name soll geheim bleiben. Denn wer in Cottbus gegen Nazis auftritt, wird schnell bedroht. Mit Körperverletzung, Mord, Vergewaltigung. Und es muss nicht allein bei Drohungen bleiben.
Da es nun mal tatsächlich lebensgefährlich ist, sich gegen Nazis in Cottbus zu engagieren, bin ich natürlich auch ein Stück weit vorsichtig, weil ich will ja hier auch weiterhin leben können.
Im Bericht des Verfassungsschutzes von 2019 wird Cottbus explizit erwähnt. Dort ist von einer selbsternannten schnellen Eingreiftruppe von Rechtsextremisten die Rede, die über politische Gegner und Journalisten Informationen sammeln, um sie körperlich anzugreifen. Fast 2 Jahre nach einer Razzia wegen Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung agieren die Verdächtigen ungehindert weiter. Außer einem gewissen Martin M., der am 1. März 2020 von Unbekannten erschossen wurde.
Ich weiß, mit was für einer Szene ich konfrontiert bin. Wenn ich mich in anderen Themenbereichen engagiere, dass ich mich da vielleicht mehr traue. Wobei ich auch darüber nachdenke, ob ich das jetzt wirklich machen will oder nicht. Vielleicht findet man dann auch irgendwann den Zusammenhang raus.
Nämlich zu ihrem Engagement als Sprecherin von Cottbus Nazifrei.
Aber ich will mich auch nicht verstecken. Also, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich nicht da. Es geht ja eben auch darum, nicht völlig einzuknicken vor dieser Struktur.
Lügenpresse! 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 Lügenpresse!
In der 100.000-Einwohner-Stadt gehen die rechten Strukturen über die Neonazi-Szene weit hinaus. Die AfD, deren Brandenburger Landesverband inzwischen als rechtsextremistischer Verdachtsfall gilt, gewann die letzte Kommunalwahl. Und ein Verein namens Zukunft Heimat lädt Neonazis, Rechtspopulisten und Bürger ein, gemeinsam gegen Flüchtlinge zu hetzen, wie der YouTuber Saxon8027 dokumentiert.
Und wir alle wissen, welche Art von Menschen in diesen letzten Jahren ins Land gekommen sind. Es sind unmittelbar kriminelle Ausländer, die das Land zu verlassen haben. Und es sind mittelbar die Verantwortlichen in der Regierung, die müssen alle weg.
Wortführer Christoph Berndt hat 2 Funktionen. Er leitet den Verein Zukunft Heimat, den Verfassungsschützer als neonationalsozialistisch beeinflusst beurteilen, und er ist gleichzeitig Chef der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Wenn seine Leute mit ihren Parolen durch Cottbus marschieren, kommt es immer wieder zu Gewalttaten.
Als am Rande der Demonstrationen von Zukunft Heimat Menschen ihren Unmut kundgetan haben und laut gesagt haben, dass sie das nicht wollen, was da gerade passiert, dass tatsächlich noch während der Demonstration oder kurz danach Leute fast vor den Augen der Polizei zusammengeschlagen wurden. Das, finde ich, macht schon sehr deutlich, wie sicher sich Neonazis in Cottbus fühlen und was für eine geringe Hemmschwelle da ist, einfach draufzuschlagen.
Die Rechtsextremisten treten in Cottbus offen auf. Ihre Gegner müssen sich hüten. Zu den wenigen Antifaschisten, die öffentlich mit Namen und Bild auftreten, gehört Barbara Domke.
Da drüben stand das Auto und da sieht man auch noch die ganzen Scherben. Können ja mal hingehen. So richtig sauber gemacht hat die Straßenreinigung das nicht. Aber hier, genau hier stand unser Auto.
Domke sitzt im Stadtparlament von Cottbus für die Grünen, die dort 4 von 50 Sitzen haben. Im August 2020, 3 Monate vor unserem Interview, wurde sie von einem Anruf ihrer Nachbarin aus dem Schlaf gerissen.
Und dann waren sie unglaublich aufgeregt und meinte, ich soll meinen Mann wach machen. Und es hat ganz, ganz doll geknallt. War dann doch sehr aufgeregt gewesen und rannte runter. An die Fahrerseite war die Scheibe eingeschlagen. Ich war fassungslos. Dann erst sah ich, dass alle Scheiben eingeschlagen waren.
Nur wenige Tage vor dem Angriff auf ihr Auto hatte Domke in der Lausitzer Rundschau ein privates Sicherheitsunternehmen als rechtsextreme Security bezeichnet. Auch der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller sieht manche Bewachungsunternehmen aus Cottbus als Teil eines, wie er es formuliert, toxischen Gebildes.
Einer gewachsenen, verdichteten und verzahnten Mischszene. Zu ihr zählen Angehörige des Bewachungsgewerbes, Neonationalsozialisten, Rocker, Kampfsportler, Hassmusiker, Parteimitglieder, Kleidungs- sowie Musiklabels und Hooligans.
Dann kam ein Mann und sieht, dass alle Reifen zerstochen waren. Erstmal geschrien, dann kam noch ein anderer Nachbar runter mit einem starken Scheinwerfer. Parallel rief ich die Polizei an, die kam sehr schnell, haben sofort eine Nahbereichsfahndung ausgelöst. Die erste Frage war von den Polizisten, haben sie einen bösen Ex-Freund? Da habe ich dann gesagt, nein, also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eher politisch motiviert ist.
Zu dieser sogenannten Mischszene von Cottbus gehörte, zumindest früher, auch Ronny S., der das von Domke kritisierte Security-Unternehmen bis heute betreibt. Die Firma trat lange unter anderem Namen auf, bis die Märkische Allgemeine 2019 berichtete, dass
die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen zeitweise vom Sicherheitsunternehmen eines rechtsextremen Kampfsportlers bewacht worden sei.
Damals hatte eine Recherche ergeben, dass Ronny S. bei Facebook mit Rechtsradikalen wie Bastian W. befreundet war, der dort offen für die NPD, die Neonazi-Kleinstpartei Der Dritte Weg, Fußball-Hooligans und Christoph Berns Verein Zukunft Heimat warb. Bastian W. selbst gab an, als Wachmann für Ronny S. zu arbeiten. Nach dem Skandal um die KZ-Gedenkstätte sagte Ronny S. der Lausitzer Rundschau, dass er unter seinem, Zitat, rechtsextremen Image leide und deshalb seine Firma umbenannt habe. Er wolle
künftig stärker als bisher darauf achten, dass kein einschlägig bekanntes Personal bei ihm zum Einsatz kommt.
Bis heute liked Ronny S. den Wachmann Bastian W., der inzwischen bei Facebook mit einem Hitlerspruch posiert und seinen Arbeitgeber verschweigt. Und Ronny S. liked noch weitere Rechtsextremisten, wie etwa Ronny Zasok, laut Verfassungsschutz ein maßgeblicher Akteur der Brandenburger NPD.
Das nehme ich das erste Mal auch so in den Mund, dass ich sage, es ist gefährlich, dass wenn man gegen diese wirklich verfestigten Neonazi-Strukturen agiert, dass man da Existenzen bedroht. Das ist auch manchmal der Familienvater, der da gerade ein Haus gebaut hat und seine Frau und seine Kinder ernährt. Und indem ich gegen ihn, weil er ein Neonazi ist, agiere, bedrohe ich seine Existenz. Und Menschen, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, sind gefährlich.
Ein rechter Demonstrant, der Barbara Domke am Rand einer AfD-Demo angriff, wurde inzwischen zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Wer Domkes Auto zertrümmerte, wurde bis heute nicht ermittelt. Von der Lausitzer Rundschau, die seit vielen Jahren gründlich über die lokalen Rechtsextremisten berichtet, auf den Anschlag angesprochen, distanzierte sich Ronny S.
klar von jeder Form des Extremismus.
Die Landesregierung berichtete dem Brandenburger Parlament schon mehrfach über private Bewachungsunternehmen. Bereits 2018 mit
Erkenntnissen zu insgesamt 20 Sicherheitsunternehmen, die im Süden Brandenburgs aktiv sind. Davon sind 13 Sicherheitsunternehmen auffällig geworden, bei denen Personenüberschneidungen zu den Bereichen Rocker, politisch motivierte Kriminalität und Fußball festzustellen waren.
Die Anfänge der rechtsradikalen Mischszene von Cottbus reichen weit zurück. Gleich nach der Wende soll die Deutsche Alternative in Cottbus eine der größten Parteien gewesen sein. Genauere Zahlen sind dazu kaum zu finden. Der Cottbuser Frank Hübner wird Chef der Deutschen Alternative und kandidiert damals sogar für das Amt des Oberbürgermeisters. Nach deren Verbot zieht er 1998 mit der NPD in den Stadtrat, die dort mehr als 2 Jahrzehnte lang vertreten sein wird. Die NPD marschiert damals regelmäßig durch die Stadt, zum Beispiel am Jahrestag der Bombardierung von Cottbus im Zweiten Weltkrieg. 2010 gründet sich die Bürgerinitiative Cottbus Nazifrei. Luise Meyer erinnert sich.
Es gab eine Zeit, wo sich antifaschistisches Engagement ein Stück weit geöffnet hat. Auch mit Parteien und bürgerlichen Bündnissen etwas zusammenzumachen, um dieser Problematik in einer breiten Masse etwas entgegensetzen zu können, und nicht mehr nur aus einer Subkultur heraus.
In ihrem Protest gegen Nazi-Aufmärsche finden im Bündnis Cottbus Nazifrei Kirchenvertreter und Gewerkschafter, Autonome und Parteimitglieder, Umweltschützer und Künstler zusammen.
In den letzten Wochen waren in 4 Brandenburger Städten Neonazis aufmarschiert. Auch dem heute in Cottbus geplanten NPD-Aufmarsch wollten sich viele Anhänger des Bündnisses Cottbus Nazifrei entgegenstellen.
In einem Beitrag des RBB-Fernsehens aus dem Jahr 2012 fällt auf, die damalige Bündnissprecherin tritt offen und mit vollem Namen auf, als ob sie nichts zu befürchten habe.
Generell haben wir uns einfach überlegt, dass wir jedem und jeder heute die Möglichkeit geben wollen, aktiv zu sein und zu zeigen, dass Cottbus von der Vielfalt der Proteste auch lebt.
9 Jahre später sitze ich im dunklen Eliaspark mit Luise Meyer, der letzten Sprecherin von Cottbus Nazifrei. Die Anfänge der Initiative sind für sie
eine Zeit, die sehr, sehr aufregend war und wo ich unglaublich viel gelernt habe für mein ganzes Leben. Ich habe das mit voller Leidenschaft gemacht, von früh bis spät und nachts. Und wir haben tagsüber organisiert und Gespräche geführt, Texte geschrieben, Flyer gemacht. Abends waren wir dann alle zusammen in der Kneipe, haben uns betrunken und sind dann morgens wieder aufgestanden, um irgendetwas vorzubereiten. Es war sehr von Solidarität und, ja, einer sehr großen Motivation und Euphorie geprägt, würde ich sagen.
2013 gelingt es Cottbus Nazifrei, mit vielen Helfern den NPD-Marsch aufzuhalten. Auch im Rathaus findet das Bündnis damals hochrangige Mitstreiter.
Da haben wir uns im Büro des Oberbürgermeisters getroffen mit seinem, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, Büroleiter, glaube ich. Es gab Kaffee, es gab Kekse jedes Mal, wenn wir kamen. Man hat sich sehr willkommen gefühlt. Und der OB ist auch mal interessehalber vorbeigekommen zu solchen Treffen. Vielleicht nur mal 2 Minuten, aber hat gefragt, wie läuft's? Kann ich irgendwas tun? Schön, dass ihr euch trefft. Ich muss wieder los. Sehr, sehr respektvoll, würde ich sagen.
2014 wird die NPD erneut blockiert.
Das war aber nur möglich, weil es nicht nur die linke Szene war, die da saß, die Antifa, sondern weil es eben eine wirklich breite Masse war, die diese Blockaden auch mitgetragen hat. Die Polizei war, vermittelt über die Stadtverwaltung, auch ein Akteur, ein wichtiger Akteur, die wohlwollend diesen Aktionen gegenüberstand. Sie hat natürlich ihre Arbeit gemacht, hat das Versammlungsrecht gewährleistet, aber wir wurden auch nicht kriminalisiert mit dem, was wir gemacht haben.
Der NPD-Marsch verliert an Bedeutung und wird später ganz aufgegeben. Die alten Nazi-Kader, ihr Nachwuchs und ihre Wähler hingegen sind noch da und suchen nach neuen Wegen. Als 2015 die vielen Flüchtlinge nach Deutschland kommen, explodiert in der Stadt ein latenter Alltagsrassismus.
Habe ich aus dem Fernsehen genommen. Vorgestern haben sich ja erstmal die Tschetschenen und die Afghanen gedroschen hier. Ja. Bulgaren müssen hier kleine Mädchen vergewaltigen. Das sollen die alles zu Hause tun, das gehört zu ihrer Kultur. Ich beobachte das und spreche mit meinen Verwandten und Bekannten. Ist nicht meine persönliche Erfahrung, ich zähle die Ganoven nicht. Aber mir gefällt diese merkwürdige Kultur nicht.
Bald bietet der Verein Zukunft Heimat ein öffentliches Forum. Viele Redner kommen von der AfD, die Meinungsforscher bald als die mit Abstand stärkste Partei in Cottbus einstufen. Rechtsradikale Schläger begleiten Märsche und Kundgebungen. Polizisten raten Bürgern und Reportern, Abstand zu halten.
Sodass man eben auch gemerkt hat, hier ist eine Macht auf der Straße in einem viel breiteren Spektrum, als es vorher der Fall war. Und es gab auch zu einer Zukunft-Heimat-Demo mal so einen spontanen Blockadeversuch, der kläglich gescheitert ist, unorganisiert und spontan. Das funktioniert nicht. Blockaden brauchen sehr, sehr viel Vorbereitungszeit und sehr viel Mobilisierung, was mit dieser erhöhten Demonstrationsfrequenz von teilweise 2 Wochen einfach nicht möglich war. Da kann sich kein Blockadebündnis mehr drum kümmern, sondern da muss eine Gesamtgesellschaft drauf reagieren.
Im Rathaus sitzt seit 2014 ein neuer Oberbürgermeister, Holger Kelch von der CDU. Nachfolger von Frank Schimanski, SPD, der gleich nach der Wende gegen marodierende Nazimobs konsequent eingeschritten war. Luise Meyer bemerkt im Rathaus seither einen anderen Umgang.
Die Stimmung war eher von Distanz und vielleicht sogar auch Widerwillen geprägt. Es war viel Abwehr da für das, was vorgeschlagen wurde. Wir dürfen das gar nicht, mit dieser Ausrede. Wir müssen neutral sein. Und das ist nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung, sich da zu positionieren. Eigentlich würde ich wirklich sagen, es ist das Wichtigste, um diese Gesellschaft hier voranzubringen und zukunftsfähig zu machen. Haltung zu beziehen gegen Neonazis in Cottbus und für eine Demokratisierung dieser Stadt, für eine Offenheit. Und nicht nur, indem ich das auf einen Bus schreibe, Cottbus ist bunt, sondern indem ich das auch vorlebe.
Ab 2018 marschieren bei manchen Demos von Zukunft Heimat über 1000 Menschen mit. Die Stadtspitze wirkt überfordert. Einerseits begrüßt Oberbürgermeister Holger Kelch die Aufnahme von Flüchtlingen.
Es sind Leute, die Schutz brauchen. Wir sind gut beraten, ihnen zu helfen, weil uns kann es auch mal passieren. Auch Deutsche waren schon Flüchtlinge gewesen. Ich glaube, da sind wir noch viel zu wenig auch in der Gesellschaft, gerade hier in Ostdeutschland unterwegs, um darzustellen, dass es sich A, um Menschen handelt und B, die auch ihre Sorgen, ihre Nöte haben. C, die sich überwiegend hervorragend hier aufhalten, aber wo man einfach auch den Mut haben muss, auf den sogenannten Fremden zuzugehen.
Doch auf Fremde zugehen, damit hat die Stadtspitze selbst zu kämpfen. Als Zukunft Heimat zwei Bagatellstraftaten junger Syrer zu einem Fanal aufbläst und von Messermigration spricht, erwirkt Kelch bei der Landesregierung einen vorübergehenden Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Die Rechten jubeln. Und als sich Monate später Tschetschenen und Afghanen prügeln, wäre dies an anderen Orten unter Vermischtes gemeldet worden. Über Cottbus kreist stundenlang ein Polizeihubschrauber und OB Kelch vermeldet auf einer Pressekonferenz:
Wir haben heute in einer einst einberufenen Krisenstabssitzung die Vorkommnisse der letzten Tage ausgewertet, wo Gott sei Dank nichts passiert ist, das allerdings nur mit massivem Einsatz von polizeilichen Kräften. Aber das Stadtfest steht vor den Türen und wir müssen die Frage beantworten, kann man sicher dieses Stadtfest besuchen?
Auf derselben Pressekonferenz, wie Niederlausitz aktuell dokumentiert, geht Kelch plötzlich auf Distanz zur Flüchtlingspolitik seiner damaligen Parteivorsitzenden Angela Merkel.
Ich kann meine Parteivorsitzende nicht verstehen. Ich sage es so deutlich. Ich kann sie nicht verstehen. Das kann doch nicht sein, Tschetschenen, ich habe hier Asyl und darf in Urlaub nach Tschetschenien fliegen. Wo leben wir denn? In welchem Staat? Dann sind die doch da gar nicht verfolgt. Dann brauche ich doch diesen Antrag hier gar nicht umständlich zu erarbeiten. Dann muss ich doch die Rechtswege einkürzen. Da muss es heißen, Schluss, aus, abgelehnt, gibt auch kein Rechtsmittel, Dings, raus. Ich bin doch auch ein Bürger dieser Stadt, ich verstehe doch auch manches nicht.
Auf Nachfrage kann die Stadtverwaltung keinen einzigen Fall von sogenanntem Asyltourismus angeben. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dementiert die Legende. Erlaubt seien allenfalls kurze Rückreisen zur Erfüllung einer sittlichen Verpflichtung, wie etwa einer Beerdigung. Inzwischen kommen deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Viele rechte Demos schrumpfen schon wegen der Corona-Auflagen. Mitläufer bleiben zu Hause. Vielleicht haben sich manche auch an ihre neuen Nachbarn gewöhnt. Die grüne Aktivistin Barbara Domke sieht Veränderungen.
Vom Stadtbild in den einzelnen Stadtteilen, da sind natürlich auch sehr viele junge Geflüchtete, dass da sehr viele neue Freundschaften auch entstehen, neue Kontakte entstanden sind und Akzeptanz. Das ist, glaube ich, das, was man jetzt relativieren muss, dass wir kein Problem mit Integration haben und dass wir auch kein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund haben, sondern dass wir hier wirklich massiv ein Problem mit rechten Strukturen haben, die sich hier verfestigt haben.
Im Untergrund gedeiht die mutmaßlich kriminelle Vereinigung der Rechtsradikalen weiterhin prächtig. Das verdankt sie auch einer Finanzspritze der Sparkasse Spree-Neiße. Die Anstalt öffentlichen Rechts vergab nach Recherchen des Berliner Tagesspiegels im letzten Jahr einen Kredit von bis zu 700.000 Euro an den führenden Neonazi Daniel G., der sich damit vor den Toren der Stadt die Gaststätte Deutsches Haus kaufte. Ein populäres Ausflugslokal mit großen Räumen, die laut Webseite für jedes Event den passenden Rahmen bieten. Zu diesem Kreditskandal schweigt der Neonazi G. bis heute. Ebenso die Sparkasse und OB Kelch, der als stellvertretender Vorsitzender in deren Verwaltungsrat sitzt.
Da möchte ich nur sagen, dazu werde ich nichts sagen, weil das Bankengeheimnis ist für mich wie das Beichtgeheimnis, das Arztgeheimnis, ein hohes, schützenswertes Gut. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dieser Vorgang zur Kreditvergabe, wenn es eine gegeben hat, besprochen worden ist und kann da sagen, dass wir sehr verantwortungsvoll mit solchen Sachen umgehen.
Das Brandenburger Innenministerium erklärte, das Deutsche Haus biete, Zitat, besondere logistische Voraussetzungen zur Durchführung rechtsextremistischer Events wie Konzerten. Warum die Sparkasse dem Neonazi trotzdem Geld lieh, ob er wirklich 700.000 Euro für das Deutsche Haus bezahlte und ob die Sparkasse die gesamte Summe zur Verfügung stellte, verschweigen die Beteiligten. Nur dem Stadtparlament berichtete OB Kelch inzwischen, dass die Presseberichte keine erkennbaren Fehler enthalten würden und er deshalb abraten würde, gegen diese Journalisten vorzugehen. Cottbus als Hochburg rechter Gewalttäter? Sieht der Oberbürgermeister das genauso oder dementiert er es?
Ich habe immer gesagt, dass wir ein Problem mit Extremismus haben, ganz speziell mit dem Rechtsextremismus. Dieser Frage stellen wir uns.
Vom Sparkassenkonto der grünen Stadtverordneten Barbara Domke überwiesen inzwischen unbekannte Täter 1.000 Euro an den Fußballverein Energie Cottbus. Verwendungszweck Thomas Haller, der Name eines rechtsradikalen Fußballhooligans. Auch diese Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.
Das Normale sind alltägliche Diffamierungen, das sind Bedrohungslagen wie die sollte man auf die Gleise schubsen, die sollte zu Tode vergewaltigt werden, die sollte man an die Wand stellen. Ich als Aktivistin und meine Freunde, wir sind ganz wenige. Und die Neonazi-Szene, auch die neue rechte Szene, die sind sehr, sehr viel und die sind sehr straff organisiert. Dass viele sich, glaube ich, ungern eingestehen wollen, dass dieses Machtverhältnis in dieser Stadt ein völlig verschobenes Verhältnis ist.
Im August 2020 gab das Bündnis Cottbus Nazifrei seine Auflösung bekannt. In einem Interview erklärte Luise Meyer der Lausitzer Rundschau, es könne nicht allein Aufgabe der Zivilgesellschaft sein, alles, was in Cottbus an Problemlagen zusammenfällt, zu stemmen.
Es braucht den Willen, das Problem anzugehen, auch von oberster Stelle. Was ich mir zum Beispiel vorstelle, ist ein Kompetenzzentrum Rechtsextremismus. Kompetenzzentrum für Demokratie, wo Wissenschaftler, PolitikerInnen, zivilgesellschaftliche Akteure, Beratungsstellen zusammensitzen. Womit man eben auch ein Zeichen setzen kann. Wir setzen alles daran, dass hier eine demokratische Kultur entstehen kann.